SWR1 Sonntagmorgen. Wahrheit, unser Sonntagsthema heute. Wenn zwei sich streiten, dann landet die Sache unter Umständen vor Gericht und dann kann es schwierig werden. Ist das Auto noch bei Rot durchgefahren oder ist die Fußgängerin ohne zu schauen über die Straße gegangen? Jemand beschuldigt einen anderen, um den Verdacht von sich abzulenken. Wer sagt die Wahrheit? Was ist falsch? Da sind die Richter gefordert, die Wahrheit herauszufinden. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit meiner Kollegin von der ARD-Rechtsredaktion Alena Lagmöller. Alena, vor Gericht stehen ja in der Regel zwei Parteien, Kläger und Beklagter. Die eine Wahrheit, die kann es dann vielleicht per se nicht geben. Oder was bedeutet es, wenn wir in diesem Zusammenhang von Wahrheit sprechen?
Ja, das stimmt. Also auch Juristen stehen vor der Herausforderung, dass jeder so ein bisschen seine eigene Wahrnehmung hat, seine eigene Färbung und dass wir im Endeffekt Wahrheit einfach subjektiv ist. Und deswegen macht man es dem Gericht oder dem Richter ein bisschen leichter und befreit ihn davon, die absolut allgemeingültige Wahrheit in so einem Prozess herauszufinden, sondern stattdessen versucht das Gericht, sich einfach der Wahrheit ein bisschen anzunähern, indem es die Wahrheit mit allen Beteiligten, die da in so einem Prozess auftauchen, was eben Kläger und Beklagte erwähnt, aber dann gibt es ja noch Zeugen und Sachverständige etc., dass man diese Wahrheit nach bestimmten Regeln rekonstruiert, nachvollziehbar macht. Und das Ziel von so einem Gerichtsverfahren ist es dann am Ende eigentlich, diese Beteiligten optimal einzubinden, die unterschiedlichen Positionen effektiv einfließen zu lassen, sodass am Ende ein Urteil, eine Entscheidung dabei rauskommt, die für jemanden, der überhaupt nichts mit dem Prozess zu tun hatte, nachvollziehbar wirkt und akzeptabel ist.
Bei richtig schweren Straftaten, Mord oder Totschlag, da muss das Gericht ja feststellen, ob jemand vielleicht tatsächlich maßlos provoziert wurde oder unter hohem emotionalen Druck stand. Wie kommen die Richterinnen und Richter am Ende dann zu ihrer Entscheidung zu sagen, ja doch, so war es?
Also es gibt keine Beweisregeln. Der Richter ist da ziemlich frei, wie er seine einzelnen Beweise gewichtet. Das Urteil, das er am Ende fällt, das muss aus sich heraus verständlich sein, es muss logisch sein, es muss vollständig sein, darf keine Widersprüche enthalten. Also wenn er jetzt zum Beispiel ein Alibi übersehen würde, dann wäre das Urteil falsch. Aber bei so einem Mord, wie du ihn gerade geschildert hast, da hat der Richter dann idealerweise viele Beweismittel zur Verfügung und muss am Ende abwägen, wer sagt die Wahrheit, wem glaube ich, wie aussagekräftig ist das Sachverständigengutachten. Und wenn das alles ausgeschöpft ist, dann muss der Richter entscheiden, genügt das, um einen Angeklagten zu verurteilen oder spreche ich ihn frei?
Also das Gericht versucht herauszufinden, welche Wahrheit wahrscheinlicher sein könnte. Sind diesem Prozess auch Grenzen gesetzt?
Das auf jeden Fall. Das ist auch ziemlich wichtig, gerade wenn wir im Strafprozess sind. Es gibt keine Wahrheitsfindung um jeden Preis. Also zum Beispiel muss sich der Beschuldigte nicht selbst belasten. Er darf einfach schweigen, obwohl man sich natürlich ganz oft wünschen würde, dass er einfach mal auspackt. Und wenn er aussagt, dann darf er sogar lügen und das ohne Konsequenzen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Er muss sich nicht selbst überführen. Ein weiteres Beispiel ist das Zeugnisverweigerungsrecht für Angehörige. Auch von den Eltern oder von den Geschwistern eines Beschuldigten würde man ja gerne irgendwie wissen, was da jetzt eigentlich wirklich los war. Aber damit die nicht in einen unerträglichen Gewissenskonflikt kommen zwischen einerseits ihrer Wahrheitspflicht vor Gericht und andererseits ihrer Loyalität gegenüber dem Angehörigen, entlastet man sie und sagt, sie müssen nicht aussagen, wenn sie das nicht möchten.
Kann man denn sagen, es gibt so Beweismittel, wie zum Beispiel diesen DNA-Test, den berühmten, der auf jeden Fall die Wahrheit spricht?
Ja, das denkt man immer, dass dieser DNA-Test quasi der Goldstandard des Beweismittels ist. Aber ein DNA-Test sagt ja erstmal nur aus, dass eine Spur, die ich vielleicht an einem Tatort oder an einer Tatwaffe gefunden habe, dass die von einer bestimmten Person stammt. Und wie diese Spur dahin gekommen ist, das ist noch gar nicht gesagt. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Die Polizei war mehrere Jahre lang auf der Suche nach dem Heilbronner Phantom. Da hat man die DNA-Spur einer Frau an rund 40 Tatorten gefunden. Sie soll für den Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter verantwortlich gewesen sein, auch noch einen versuchten Mord begangen haben, Diebstähle, Einbrüche etc. Und es gab für diese Frau überhaupt kein Muster. Also sie war komplett untypisch. Und irgendwann hat man dann herausgefunden, dass die Wattestäbchen, mit denen man an den Tatorten gearbeitet hat, dass die verunreinigt waren. Das war die DNA einer Verpackungsmitarbeiterin in dieser Wattestäbchenfirma. Also das Heilbronner Phantom ist wahrscheinlich so ein Beispiel dafür, dass man auch bei vermeintlich sicheren Beweisen, die die Wahrheit versprechen, auch kritisch sein muss.
Ich erinnere mich noch sehr gut an den Fall. Wie ist das eigentlich für dich, Alena? Hat sich dein Blick auf die Wahrheit durch das Jurastudium und dann auch vor allem durch deine Arbeit als Juristin verändert?
Das auf jeden Fall. Also früher in Filmen war ich immer einigermaßen empört, wenn da ein Mörder oder ein Vergewaltiger laufen gelassen wurde, obwohl es eine vermeintlich sichere Beweislage gab. Aber dann durfte da irgendwie ein Beweis nicht verwertet werden. Das fand ich immer ganz schlimm. Und ich fand es auch gut, wenn Ermittler so ein bisschen hemdsärmelig sind und da mal so eine Tür eintreten. Und heute würde ich unsere Rechtsstaatlichkeit und auch die Grundrechte von Beschuldigten, von Verfahrensbeteiligten einfach noch viel höher hängen. Es ist einfach super wichtig, dass es diese Spielregeln für die Wahrheitsfindung gibt. Auch dazu habe ich noch eine Geschichte. Der Friederike von Möhlmann-Fall. Friederike von Möhlmann war eine Schülerin, die wurde ermordet. Und da gab es in den 80er Jahren einen Prozess und der Beschuldigte wurde freigesprochen. Und 2012 hat man dann DNA-Spuren gefunden am Slip von Friederike von Möhlmann. Und das Problem war da jetzt aber, wer einmal rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen ist, der darf nicht nochmal wegen derselben Sache verfolgt werden. Also der soll quasi vom Staat für immer damit in Ruhe gelassen werden. Und dann hat tatsächlich der Bundestag eine extra Ausnahmeregelung für diese Sache in die Strafprozessordnung eingefügt, damit man doch nochmal an solche Täter herankommt. Und das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil eben dieser Grundsatz, dass man nicht zweimal wegen derselben Tat angeklagt werden darf, so wichtig ist. Also bevor ich Juristin geworden bin, wäre mir das unerträglich gewesen, dass da jemand eine Schülerin ermordet und dann damit davonkommt. Wobei wir jetzt auch da sagen müssen, wir wissen es ja nicht. Heute weiß ich, dass es einfach richtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht diesen wichtigen Grundsatz schützt, weil der eben auch alle anderen beschützt, die mal ein Strafverfahren durchstanden haben und dann verurteilt wurden oder freigesprochen wurden.
Wahrheit und Rechtsprechung, darüber habe ich mit meiner Kollegin Alina Lagmüller von der ARD-Rechtsredaktion gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gern.